Liebe Gemeinde, zwei Brüder stehen sich in einem Duell gegenüber, der älteren von beiden, eigentlich schon in einem gereiften Alter, aber da ist halt noch der Jüngere sozusagen und er ist so mittlerweile in einem Alter angekommen, wo er nicht sofort losplärrt und zu den Eltern läuft, sondern er hat so den leisen Eindruck, er sollte vielleicht mal die Hackordnung in der Familie so mal leicht hinterfragen. Stehen sich gegenüber, es fängt an so normalerweise mit einer verbalen Auseinandersetzung, freundlicher Austausch von Meinungsverschiedenheiten, geht dann über so in den handgreiflichen Bereich, beziehungsweise von unten nach oben vielmehr, Beine stellen, treten vielleicht, irgendwann kommt man so in der Mitte an und zum Schluss, da kommt der Schwinger vielleicht mitten ins Gesicht, in dem Moment sieht es der Vater, der Ältere wird zur Rechenschaft gezogen, er wird seiner Schuld überführt, dann kommt der Satz aller Sätze, aber ich kann da doch nichts dafür. Ich glaube, wir die kennen diesen Satz alle und dann werden Gründe genannt. Der jüngere Bruder hat mit dem Streit angefangen, er bekommt sowieso von allem immer etwas mehr und außerdem hat der ältere Bruder schon länger den Verdacht, dass der Jüngere ihn eigentlich mit seiner Geburt vom Sockel gestoßen hat. Wir werden irgendwann älter. Wir legen Gott sei Dank manches kindliche Verhalten ab, aber dann ist da dieses Kind im Manne, das mir einflüstert, du bist halt so. Schau dir mal deine Kindheit an. Guck dir an, wie du groß geworden bist. Halt dir mal vor Augen, was dich im Leben geprägt hat. Dann weißt du Bescheid. Das Umfeld macht dann auch so mit. Es gibt dann so Sprichwörter, die Mutter war schon so. Das liegt schon in der Familie. Oder es ist ganz allgemein die Zeit, in der man eben gelebt hat. Im alten Israel, da gab es so ein Sprichwort. Das kennen wir weniger, aber damals war das ein geflügeltes Wort. Man hat gesagt, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Wir kennen das heute nicht mehr so. Ich habe das ein paar Mal so erlebt, aber ich sag mal so, geniale Öchsle gerade, wie die heutigen Trauben heute haben, da muss man lange, lange zurückgehen im Geist sozusagen, wann es mal hier in Württemberg oder auch darüber hinaus wirklich saure Trauben gegeben hat. Was wurde da in den 70er Jahren alles an Zucker in den Wein reingekippt, damit der einigermaßen annehmbar schmeckt? Aber damals war das auch schon so im Israel, das war über 2500 Jahre alt. Also so alt ist dieses Denken auch schon, diese Denkmuster. Was war das für eine Zeit? Man hat sich wiedergefunden im babylonischen Reich, in der Gefangenschaft, in der Verbannung. Es ging den Israeliten nicht schlecht. Nein. Sie konnten Familien gründen, sie konnten Existenzen aufbauen, aber da war dieser Eindruck. So richtig angekommen sind wir in Babylon nie. Nie. Nicht angekommen im Land, nicht angenommen von den Leuten, aber man wusste es ja, die Väter, die haben die sauren Trauben gegessen. Und wir haben die stumpfen Zähne bekommen, wir löffeln jetzt die Suppe hier aus. Die haben es verbockt, die haben uns in die Fremde geführt. Und eines Tages, da trat ein Mann Gottes unter das Volk. Es war der Prophet Hesekiel, der eine Botschaft von Gott bekommen hat und die er denen sagen sollte, die dort im Exil leben, die dort groß geworden sind, ja, die jungen Israeliten, die genau diesen Wort, dieses Sprichwort auf den Lippen getragen haben und die sich sagten, wir können doch nichts dafür, dass wir jetzt hier leben. Und was Hesekiel den Leuten schreibt damals, das lesen wir in diesem Propheten in Kapitel 18. Da heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Er soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ihr Lieben, ich habe für heute mal drei Punkte mal wieder zwischendurch vorbereitet. Dann wisst ihr, nach zwei kommt drei und nach drei ist Schluss. Bei diesen Temperaturen habe ich mir gedacht, sollte man das vielleicht vorher schon ankündigen. Ein erster Gedanke: Komm raus aus deiner Opferrolle. Komm raus aus deiner Opferrolle. Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm, ja. Wie der Vater, so der Sohn, wir kennen diese Denk- und Verhaltensmuster. Die jungen Israeliten, die konnten damals ein Lied davon singen, und wir fragen uns, was ist denn eigentlich das Problem, was dahinter steckt? Warum gibt es denn dieses Denken über Jahrtausende hinweg, über Generationen hinweg, über Landes- und Kulturgrenzen hinweg, überall, wo man hinkommt? Damals wie heute. Die Sache ist ja die, da ist ja ein Aspekt Wahrheit dran, oder? Das stimmt ja zunächst einmal. Ja, ich habe daran zu tragen, dass meine Eltern so kaltherzig und lieblos zu mir waren, bis hin zu körperlicher Gewalt. Daran trage ich bis heute. Und weil das so ist, bin ich selber nicht in der Lage, mich anders zu verhalten. Deshalb bin ich selber ein Mensch geworden, der ungenießbar ist. Da ist ja was Wahres dran. Meine Eltern haben mich nie gewollt und meiner Zukunft Steine in den Weg gelegt. Mag ein anderer mit Recht einwenden. Mir wurde verwehrt, meinen Wunschberuf zu ergreifen. Das, was ich 40 Jahre lang gemacht habe, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt merke ich's. Ich hatte gar keine Eltern, die sich um mich gekümmert haben. Ich bin Scheidungskind. Wenn ich jetzt so zurückdenke an meine Kindheit, muss ich immer wieder an bestimmte Situationen denken. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer genau hingehört habe, wenn es so 3, 4, 5 war und ich ein bestimmtes Motorengeräusch gehört hatte. Da wusste ich, das war mein Vater. Und ich wurde spontan mit großer Furcht, mit großer Angst erfüllt. So bin ich durch meine Kindheit mehr oder weniger durchgegangen, und ich wusste es, jetzt dauert es nur noch ein paar Sekunden und dann setzt es meistens was. Gut, ich hatte immer mal wieder was ausgefressen, das war wahrscheinlich so ein Ventil sozusagen, das war auch ordentlich, was ich da mir dann teilweise erlaubt habe. Wir haben dann Fassaden mit Eiern dann verschönert sozusagen, wir haben alles mögliche andere gemacht, Scheiben eingeschlagen und was weiß ich, was wir gemacht haben. Ich wusste aber auch schon als Kind, ich kann auch ein Musterschüler gewesen sein, ein Musterjunge an diesem Tag gewesen sein. Man wusste nicht, wie mein Vater drauf war. Und dann hätte es auch einfach so in seinem Jähzorn es was setzen können. Ich wundere mich manchmal, wenn ich an so Szenen sehe, wie 3, 4 Kinder den Vater bestürmen nach Feierabend und also alle gleichzeitig auf ihn drauflaufen, und dann wird mir schlagartig bewusst, das habe ich so nie erlebt. Es gab ganz wenige Situationen, wo wir ganz ausgelassen, fröhlich und wir rumgetollt haben und wo eine völlig angstbefreite Zone war. Wir berufen uns auf Eltern, auf Familien, wir berufen uns auf unsere Erbanlagen, auf die Verhältnisse, auf die Politik, auf das soziale Umfeld, auf was auch immer. Woher kommt das, dass sich Menschen ab und zu gern in so einer Opferrolle hineinbegeben? Das hat ja Gründe. Psychologen haben festgestellt, dass eine Opferrolle auch immer eine eigene Identität schafft. Ich bin jemand, und wenn ich nur ein Opfer bin, aber ich bin jemand. Ich kann mein Sein und mein Selbst von daher erklären und definieren, dass ich ein Opfer geworden bin. Das ist es, was mich ausmacht. Wer eine Opferrolle einnimmt, der erfährt Aufmerksamkeit. Man hört zu. Menschen, die ein Herz haben, die also Empathie haben, die wenden sich sehr gerne diesen Menschen zu, die eine Opferrolle einnehmen. Ja, man muss denen doch helfen. Das heißt dann, man erfährt auch Hilfsbereitschaft. Und was nicht zu unterschätzen ist, Menschen, die eine Opferrolle einnehmen, die haben nicht selten auch so eine moralische Überlegenheit. Ja, wer passiv ist, wer ein Opfer ist, wer nichts tut, der kann auch nichts falsch machen. Sie bleiben passiv und sie stellen sich dann über andere, die vielleicht aktiv das Leben gestalten und dann auch mal hin und wieder daneben hauen. Und wie antwortet jetzt der Prophet Hesekiel darauf? Er nimmt dieses Sprichwort auf und sagt, was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Dann kommt das Bild von den Trauben, den stumpfen Zähnen. Und jetzt kommt die Antwort. Gott sagt durch Hesekiel, so wahr ich lebe, er beschwört sich bei sich selbst, bei seiner eigenen Existenz, so wahr ich lebe. Und er sagt einfach nur das, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Hesekiel sagt es ganz einfach, hör auf, so zu reden. Hört auf mit diesem Sprichwort, das, was ich rede, es prägt mein Denken, das prägt mein Herz und das beeinflusst meine Handlung. Es fängt alles mit den Worten an. Das, was ich rede, das prägt ein Klima, mein eigenes Klima und auch da, wo ich hingehe. Das sagt der Prophet Hesekiel, hört auf damit. Hört auf, die Schuld immer nur bei anderen zu suchen, so sehr es richtig ist und so sehr es stimmt, dass mich die Vergangenheit auch prägt, dass Eltern mich prägen, dass Menschen, die mir nahestehen, prägen, das ist ja gar keine Frage. Und damit muss man sich natürlich auch auseinandersetzen. Aber die Tatsache, dass ich durch Umstände geprägt worden bin, entbindet mich nicht einer Verantwortung im Hier und Jetzt. Das ist es, worauf der Predigtext hinaus will. Das ist die Grundaussage von Gottes Botschaft durch Hesekiel. Hör auf, die Verantwortung abzulegen im Glauben, dass ausschließlich immer die anderen es gewesen sind. Einen zweiten Gedanken will ich anschließen. Lerne, Verantwortung zu übernehmen. Hesekiel, der schreibt hier in Vers 30, er sagt hier in Vers 30, darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, sagt Gott, einen jeden nach seinem Weg. Kehrt um, kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Gott schaut einfach nur dich an. Er schaut hin, was passiert, welche Verantwortung habe ich in bestimmten Dingen übernommen. Und dass Gott uns Verantwortung zutraut, das ist unsere bestimmte Würde, das hat mit unserer Geschöpflichkeit zu tun. Im Schöpfungsbericht heißt es, dass wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Mit anderen Worten, Gott hat gute Gedanken von sich selbst in uns hineingelegt. Und diese Fähigkeit, Antwort geben zu können, zeichnet uns Menschen aus. Das ist unsere Würde, unsere Bestimmung, das adelt uns sozusagen. Ich habe das vor kurzem gemerkt, als ich ein mehr oder weniger hitziges Wortgefecht mit meiner Friseurin hatte. Ich dachte so zwischendurch, gleich rutscht ihr die messerscharfe Schere aus und dann passiert hier ein großes Unglück. Also wir hatten uns über den Unterschied zwischen Mensch und Tier unterhalten. Ein freundlicher Meinungsaustausch. Also sie weiß, wer ich bin, ich kann sie ungefähr einordnen. Also sie hatte mich einfach herausgefordert, dass Tiere ja sprechen könnten, so etwas wie ein Gewissen und ein Bewusstsein hätten, wo eigentlich der Unterschied wäre zwischen Mensch und Tier und so weiter. Mit der Frisur war ich anschließend zufrieden, aber ich dachte mir nur so im Nachhinein, würde sie die Wildschweinfamilie, die ohne zu gucken die Straße überquert, einen schweren Verkehrsunfall verursacht, auch zur Verantwortung ziehen? Also so verklagen, Anzeige erstatten, vor Gericht ziehen sozusagen. Tiere kann man schlecht zur Verantwortung ziehen. Ich weiß, Löwen, die einen Dompteur erlegen sozusagen, die werden dann, glaube ich, auch bestraft irgendwie, aber sie werden, glaube ich, selten vor Gericht gebracht. Das ist bei Menschen anders, das krönt den Menschen, das ist sein Wert und seine Würde, die Gott ihm gegeben hat. Wir sind es ihm wert, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sind und dass er uns einfach eine Frage stellt, dass wir Antwort geben können. Gott richtet hier in dieser Botschaft des Propheten, richten, das ist auch zurecht richten, gerade rücken, so wie es eigentlich hin muss. Da ist was passiert, da bist du Opfer geworden, aber solltest du jetzt Täter werden? Das ist ja immer die Kiste, ja, wie viele Täter sind vorher Opfer. Schrecklich. Wer durchbricht das? Dass Opfer nicht dann irgendwann auch Täter werden und es genauso machen. Wer durchbricht das? Wir kommen dann nachher noch drauf. Aber zunächst will ich das hier sagen. Lass dir nicht einreden, dass die Vergangenheit für alles Negative in der Gegenwart und Zukunft verantwortlich ist. Wir sind berufen, unser Verhalten in der Gegenwart und Zukunft in die eigene Hand, in der Verantwortung vor Gott zu nehmen. Das gilt ja nicht nur für das Schlechte, sondern auch für das Gute, das mich geprägt hat. Das sagt auch Hesekiel hier sehr deutlich. Er sagt hier in Vers 24, wenn sich der Gerechte auch abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht, lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der etwa am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht mehr gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Hesekiel sagt mit anderen Worten, fang nicht an, dich darauf auszuruhen. Super schön, wenn du in einer christlichen Familie groß geworden bist, wenn du schon lange aktiv bist in der Gemeinde, wenn du die Bibel in- und auswendig kennst. Aber wenn du hier und heute gleichgültig bist gegenüber Gottes Willen, was er sagt, was er an Gutem in dein Leben hineingeben will, wenn du dich dagegenüber versperrst, es wird dir in der Gegenwart nicht mehr helfen. Hesekiel wirbt darum, in der Gegenwart Verantwortung wahrzunehmen. Und ich will deswegen nicht so in großen Lettern das aufzeichnen, sondern ich will mal ein Wort in den Vordergrund stellen, was Jesus gesagt hat, womit, glaube ich, jede Verantwortung im Leben anfängt. Jesus hat mal gesagt in Lukas Kapitel 16, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ich das so richtig verstehe, Jesus und das Neue Testament, dann geht es immer darum, im Kleinen, in einzelnen Schritten des Alltags treu zu sein. Ich glaube nicht, es geht um die großen, genialen Lebensentwürfe, Verantwortung für eine ganze Welt zu übernehmen. Es geht um die kleinen Schritte des Alltags, das Gebet, das Hören auf Gottes Wort, das tief in mein Herz fallen will, das Dranbleiben an Gott, das Fragen nach seinem Willen. Und dann Stück für Stück, Schritt für Schritt durch den Alltag zu gehen, zu überlegen, was ist jetzt meine Verantwortung. Und trotzdem mag es sein, dass wer so an Verantwortung denkt und das eigene Handeln und Tun und dass das entscheidend ist und dass man vielleicht darauf so begrenzt wird, dass es darauf ankommt und dann bleibt man vielleicht doch alleine mit der Erkenntnis, naja, es will dann doch nicht so richtig werden. Deswegen will ich auch zum Schluss ganz bewusst uns dieses hier sagen, warum wir so sind, wie wir sind und trotzdem nicht so bleiben müssen. Nach dem Gottesdienst kommt der Konfirmand nach Hause, da fragt ihn sein Vater, und über was hat der Pfarrer heute gepredigt? Über Sünde, antwortet der Sohn gelangweilt. Und was hat er gesagt? Er war dagegen, antwortet ihm der Sohn. Es ist so irgendwie mit Fehler und Schuld und Sünde und Gebrechen und was es alles gibt. Und wenn man das so nur so als Appell dann hört, es soll nicht sein, dann kann man an diesen Sohn denken. Naja, gut, hier rein, da raus. Es ist relativ klar, dass der Pfarrer denn hier von der Kanzel nicht jubiliert, wenn er über Sünde redet. Wenn man das hier so hört, wer sich bekehrt von seinen Sünden, die er getan hat, wer die Gesetze hält, wer Recht und Gerechtigkeit übt, das ist schon anspruchsvoll. Und Hesekiel, er stößt hier selber etwas an in diesem Zusammenhang. Er sagt, werft von euch ab alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Hesekiel weiß ganz genau, dieses Gehorchen, an Gott dranbleiben, ihm vertrauen, das hat etwas damit zu tun, dass mein Herz, mein Geist, mein Sinn auf Gott hin ausgerichtet ist. Dass das nicht nur bei diesem Appell bleiben kann, sondern dass das so von innen heraus geschehen soll, wenn es denn auch authentisch und möglichst auch fröhlich passieren soll und nicht verzwungen. Und er fordert hier dazu auf, Gott fordert selber auf, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wir fragen sofort automatisch zurück, wie soll das denn bitteschön geschehen? Und jetzt müsste man eine Bibel haben und ein paar Kapitel weiter aufschlagen in Kapitel 36 und da lesen wir von einer Gottesverheißung. Da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht damals in Israel so ein Weg war, so ein Weg, wo die Menschen gemerkt haben, wir versuchen unser Bestes, ein neues Herz, einen neuen Geist uns selbst zu geben, aber wir können es eigentlich gar nicht. Wie sollen wir es denn machen, bis die Erkenntnis kommt? Ja klar, Gott selber muss das machen. Ich kann es ja gar nicht. Es ist ja seine Sache, es ist seine Aufgabe, wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, da kommt ja diese Erfüllung ja auch zutage, dass uns in Christus dieses neue Herz und dieser neue Geist gegeben ist. Wenn wir an Pfingsten nochmal zurückdenken vor ein paar Wochen, dass der Heilige Geist ja dieses neue Herz schaffen will, dass er in uns wohnt, dass er uns verändern möchte. Ja, ich will es mal so auf den Punkt bringen, wir sind verantwortlich für unser Leben. Aber es gibt dann doch eine letzte Verantwortung, die ich selber nicht übernehmen kann. Das kann nur Gott übernehmen. Wir können nur die Verantwortung übernehmen und die Hände, wie diese Frau hier, ja, es ist ein bisschen eine andere Haltung, es müsste noch ein bisschen mehr auseinandergehen, dann stimmt's. Wir können nur das hier machen. Die Hände ausstrecken, Herr, gib mir dieses neue Herz, dieses neue Denken über mich, auch ein neues Denken über meine Vergangenheit, dieses Wollen und die Kraft, dann auch Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Zum Schluss nochmal eine Denksportaufgabe. Wie kann Vergangenheit, die eigentlich in Stein gemeißelt ist, im Nachhinein nochmal verändert werden? Wie kann eine Vergangenheit, die in Stein gemeißelt ist, auch deine Vergangenheit, wie kann die im Nachhinein nochmal verändert werden? Es gibt ein sehr schönes Bild. Das geschieht nämlich dann, wenn die Geschichtsbücher eigentlich druckfrisch an die Schüler weitergegeben werden und einige Jahre später machen Archäologen einen komplett widersprüchlichen Fund. Und Geschichte muss neu geschrieben werden. Was hast du nicht so felsenfest im Sinn, was deine Vergangenheit ist? Und dann kommt Gott, der Archäologe, und räumt nochmal rauf in seiner Allmacht der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in seinen Händen hält. Und er geht in seiner Allmacht zurück in deine Vergangenheit und findet auf einmal etwas ganz Neues. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, voller Ehre, voller Achtung, ein Ebenbild. Du kannst mir Antwort geben und deine Vergangenheit kann sich noch einmal ändern. Du siehst vielleicht noch mal anders auf deine Eltern, auf Umstände, auf die Zeit, in der du gelebt hast. Und du kannst neu, befreit hineingehen in die Zukunft. Wir können darum bitten, dass er es tut. Und aus dieser Haltung heraus wird er es auch tun. Warum wir so sind, wie wir sind und trotzdem nicht so bleiben müssen, wir können Verantwortung wagen. Hesekiel spricht mit denen, die sagen, hey, unsere Eltern, sie sind's gewesen, die Misere, in der wir sind, sie sind schuld. Und Gott ruft ihnen und auch uns heute Morgen zu, lasst uns nicht in die Opferrolle fliehen, lasst uns lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und wo wir merken, dass das eigene Leben nicht erneuert werden kann, da lasst es uns in Christi Hände legen. Er will es tun. Deshalb lädt er uns heute Morgen auch an seinen Tisch ein, wo alles neu wird, wo wir uns neu bewusst machen, er hat alles für uns gegeben. Er will uns nahe sein und mit ihm können wir gestärkt in unsere Zukunft gehen. Herr, du verforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Herr, wir bringen dir heute Morgen unsere Herzen, die Geschichte unseres Lebens, was uns geprägt hat, die Menschen, die Umstände, die Zeit und vieles andere mehr. Wir bitten dich, verbinde du und heile du, was verletzt ist, dass wir nicht ein Leben lang als Verletzte, sondern als Gesegnete und Geheilte durch unser Leben gehen können. Stell du die Beine neu auf den Boden, dass wir gehen können, dass wir stehen können und auch vor dir uns neu einfinden und uns beschenken lassen von dir. Hab Dank, dass du uns nicht zurufst, Verantwortung zu übernehmen, ohne dass du uns auch beschenken willst. Gib du uns diesen neuen Geist, der uns Kraft gibt und Hoffnung gibt und uns hilft, auch durch unser Leben zu gehen. Und vergib da, wo auch wir eine Opferrolle eingenommen haben, wo wir uns darin wohlgefühlt haben, wo wir uns darauf ausgeruht haben. Und wir bitten dich um Vergebung. Ist dies auch euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Freut euch, der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und vergibt euch alle eure Schuld. Was gewesen ist, darf euch nicht mehr beschweren. Was kommt, darf euch nicht erschrecken. Gottes Gnade ist unseres Lebens Freude und Kraft. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir, dass du uns neu und ja miteinander verbindest, dass du uns neu ausrichtest, auch in der Gemeinschaft, dass wir gemeinsam unterwegs sind als Gemeinde, als Glaubensgeschwister und dass du mitten unter uns bist, der uns ja neu ausrichten will, der uns verändern will, dass wir nicht dabei stehen bleiben, wo wir sind. Wir wollen dich bitten für die Gemeinde hier, dass Menschen, die hier ein- und ausgehen, Veränderung erleben und erfahren, dass wir einander beistehen können, trösten können, auch in der Geschichte, die zu uns gehört, so wie wir geworden sind, dass wir lernen können, offen miteinander zu sein, auch ehrlich, aber auch gleichzeitig uns gemeinsam auszurichten auf dich. Wir danken dir, dass du uns führst und leitest auch in diesen Tagen, dass wir wissen können, dass du der Gott bist, der mit uns auch in die Zukunft geht, der einen Weg für uns hat, dass wir hier im Ort Salz und Licht sind. Wir wollen dich bitten, auch wenn wir am kommenden Sonntag einen besonderen Gottesdienst feiern. Ja, du weißt, wie viel Vorbereitung wir hineingesteckt haben, wenn wir hier die Kira Geist, die Miss Germany bei uns haben. Ja, wir bitten dich, dass sich manche einladen lassen, die nicht zu uns gehören, die aufmerksam werden, dass wir auch über dieses Thema, was wir besprechen wollen, dass wir Menschen erreichen und dass dadurch aber auch du selbst zum Zuge kommst und dass du uns anrührst, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich auch für unser Land, in dem wir leben, für all die Politiker, für die Verantwortungsträger im Land. Hilf du ihnen, gib du ihnen Weisheit und Rat, dass du auch aus manchen Nöten, in manchen schwierigen Situationen heraushilfst. Erbarme du dich über die Flüchtlingssituation, über all die Menschen, die hier versuchen, wegzukommen von ihrer Vergangenheit und eine neue Zukunft zu finden. Herr, wir liegen dir in den Ohren, weil wir selber auch nicht wissen, wie es gehen soll. Erbarme du dich, dass es ein gutes Miteinander werden kann hier von den Einheimischen und den Neuen, die dazugekommen sind. Wir bitten dich für unsere Familien, für die Eltern, für die Kinder im Zusammenleben, wo auch Eltern erleben, auch dass sie geprägt sind wiederum aus ihren Herkunftsfamilien. Gib du, dass auch Neues entsteht, dass nicht nur Altes weitergegeben wird, sondern dass dein Geist, dass du neue Herzen, veränderte Herzen schenkst. Und auch für den Einzelnen bitten wir dich, der sich vielleicht allein fühlt mit seiner Geschichte und Vergangenheit. Herr, hilf du ihm und ihr. Und alles, was uns noch im Sinn steht, das wollen wir im Gebet dem bringen, der uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.